Herzlich willkommen. Ich begrüße euch auch hier wieder zu dem Gottesdienst der Freien Evangelischen Gemeinde in Halle-Westfalen. Mein Name ist Alexander Maron. Ich bin Pastor dieser Gemeinde und freue mich, dass ihr mit dabei seid bei unserem Online-Gottesdienst. Wir kommen jetzt zur Predigt zu eben diesem Thema, das uns auch schon in dem ganzen Gottesdienst mit begleitet hat. Wie ein Licht an einem finsteren Ort. Ebenso ein Licht an einem finsteren Ort kann viel verändern. Das haben wir vorher gerade in diesem Beispiel mit der Kerze gesehen. Ein dunkler Raum, bei dem eine Kerze angezündet wird und schon erfüllt sich dieser Raum mit Licht. Wenn wir das eben ganz bildlich betrachten, so wie diese Kerze Licht erfüllt, den Raum erfüllt mit Licht, so merken wir, dass wir dann endlich anfangen können zu sehen. Wir sehen, wo wir uns befinden, mit wem wir vielleicht sogar dort sind und wie viele andere große oder auch kleine Details um uns herum sind. Wenn etwas wie ein Licht an einem dunklen Ort ist, kann das aber auch im übertragenen Sinne gebraucht werden. Da kommt dann ein Stück weit unsere Vorstellungskraft auch mit ins Spiel. Ein dunkler Ort, damit verbinden die meisten Menschen etwas, was schlecht ist, weil Dunkelheit Kälte, Angst, Hoffnungslosigkeit vermittelt. So kann ein dunkler Ort ein Ort sein, an dem Hoffnung fehlt oder zumindest Mangelware ist. Ich habe euch dazu ein paar Bilder mitgebracht, die unter verschiedenen Schlagworten zu finden sind, die eben auch mir jetzt in diesem Zusammenhang mit dunkler Ort eingefallen sind. Wir wollen diese Bilder jetzt direkt mal betrachten und ich lade euch ein, eben auch diese Stimmung von diesen Bildern mal mit aufzunehmen. Das erste Bild, das wir gemeinsam betrachten wollen, habe ich rausgesucht mit den Schlagworten allein, einsam. Auf diesem Bild sehen wir eine Frau, die mitten in einer Menschenmasse unterzugehen scheint und doch auch einsam ist. So viele Menschen um sich herum und doch einsam. Das nächste Bild zu genau dem gleichen Schlagwort allein, einsam. Hier sehen wir einen Mann, der ganz allein und einsam vor einem Fenster kauert. Die Umgebung hier, sie wirkt auch finster. Sie nimmt dieses Finstere, was wir schnell auch mit etwas Nicht-Gutem verbinden, auf. Dieser Mann, er wirkt heruntergekommen. Er sitzt barfuß hier. Bei ihm sitzt ein Hund und doch ist er allein, er ist einsam. Ein nächstes Schlagwort, gerade zu diesem Thema Finsternis, ist Armut. Auch Armut ist ein Thema, das, ja, so empfinde ich es zumindest, schnell dieses Finstere mit aufgreift. Hier auf diesem Bild sehen wir einen älteren Mann, der halbnackt, da liegt auf dem Boden, eine Sandale vor ihm. Man kann schon dem Bild abspüren, diesem Mann, dem geht es wohl nicht so gut. Und man kann in diesem Ganzen, was man abspürt, doch auch merken, ja, hier, da ist irgendwie etwas, was finster wirkt. Ebenfalls zu dem Thema Armut eine ganz andere Situation. Ein Slum, hier Menschen, die aufeinander gepfercht leben, die in für uns unvorstellbaren Verhältnissen leben. Hier spielen Kinder, hier leben die Menschen ihren Alltag, vielleicht leben sie gar nicht, vielleicht überleben sie. Ein weiteres Schlagwort ist Depression. Auch Depression selbst ist etwas, was tief im Menschen drin verankert ist. Auch hier breitet sich Finsternis aus. Und ebenfalls ein weiteres Bild zu dem Thema Depression. Auch hier, wenn da ein bisschen mehr Farbe mit drin ist, man spürt diese Stimmung, die da drin steckt. Es ist etwas Bedrückendes. Es ist etwas, was einen klein macht, etwas, was einen runterdrückt. Ein weiteres Schlagwort ist hoffnungslos. Auf diesem Bild sehen wir einen jungen Menschen, der mit sich zu ringen hat, der auch unter Drogensucht zu leiden scheint. Er hat eine Spritze in der Hand. Hoffnungslos. Die Hoffnung für das Leben aufgegeben. Und ebenso ein zweites Bild zu dem Thema hoffnungslos. Hier sitzt einer auf einem Rohr direkt neben den Bahnschienen, auch total niedergeschlagen, runtergedrückt, hoffnungslos. Ein Bild zu dem Schlagwort verloren. Hier sehen wir zum einen einen verlorenen Ort im Hintergrund, ein altes Gebäude, ein heruntergekommenes Gebäude, das schon lang verlassen ist von menschlicher Bewohnung. Und im Vordergrund eine Frau. Auch sie, ja, sie macht vielleicht einen teilweise gepflegten Eindruck, aber doch auch irgendwo diesen Eindruck der Verlorenheit. Sie sucht nach etwas. Vielleicht ist sie selbst verloren und will gefunden werden. Ebenso zu dem Thema Verlorenheit ein weiteres, ein letztes Bild. Jemand, der ganz einsam und verloren auf einer Straße unterwegs ist. Eine Straße, die in den Nebel hineinführt, mitten im Wald. Allein hier auch schon eine Stimmung, die vielleicht nicht jeder so leicht abhaben kann. Ein düsterer Wald mit Nebel. Man weiß nicht, was um einen herum ist. Und hier ganz allein und verlassen eine Person mitten auf der Straße, verloren. Soweit mal ein paar Eindrücke, die eben auch so ein Stück weit fotokünstlerisch dieses Thema der Finsternis mit aufgreifen. Ein dunkler Ort, gerade im übertragenen Sinn, ist oftmals nicht irgendwo, sondern, wie auch die Auswahl der Schlagworte vor Augen führt, ein Gefühl, das tief in uns drinstecken kann. Auch hier macht schon das Betrachten solcher Bilder etwas mit uns. Mir geht es zumindest so, dass ich mich da hineinversetzen kann und vielleicht sogar ähnlich empfinde, diese Stimmung dieses Bildes. Auch hier kann Kunst ganz viel bewirken im Menschen. Nun sind das teilweise Bilder, die künstlerische Aspekte haben, teilweise aber auch Bilder, die durchaus Realität abbilden. Und diese Gefühle an sich, sie stellen ein Stück weit Realität dar. Zu diesem dunklen Ort, ja, oftmals hat man als Mensch dieses Gefühl, dort gefangen zu sein. Nicht ein Ort, der auf irgendeiner Karte zu finden ist, sondern eine menschliche Empfindung. Gerade solche dunklen Orte werden verstärkt durch ihr Gegenüber. Orte oder auch Worte der Hoffnung. Wer sich einsam fühlt, der fühlt sich auch ausgeschlossen dort, wo Gemeinschaft gelebt wird, mitten in der großen Masse. Doch durch andere Menschen, die Gemeinschaft haben, fühlt sich solch eine Person vielleicht sogar noch mehr in die Einsamkeit getrieben. Wer unter Armut leidet, für den ist Reichtum etwas Unerreichbares, weil Reichtum, Wohlstand oder auch nur der Gedanke des Genughabens so weit weg von seiner Realität ist. Jemand, der unter Depression leidet, der findet trotz größter Freude um ihn herum keinen Zugang dazu. Und da, wo Hoffnungslosigkeit Einzug gehalten hat, da scheint der Blick für Hoffnung getrübt. Ja, die Hoffnung selbst scheint nicht mehr zu existieren. Und wer sich verloren fühlt, der fühlt sich so selbst dann, wenn er mitten unter Menschen ist. Denn die Verlorenheit ist wie ein Schatten, der nicht weggeht. Eine fast schon auswegslose Situation, für die es eben kein Erfolgsrezept gibt. In einem dunklen Raum, da kann man eine Kerze anzünden. Nur welches Licht kann mich erreichen an dem Ort, tief verborgen in mir, in meinen Gefühlen? Ich finde, gerade an dieser Stelle, wenn man das christlich angeht, fände ich es zu platt, wenn man jetzt einfach nur sagen würde, Jesus Christus, das wahre Licht kann das. Jesus Christus, das wahre Licht kann dich in der tiefsten Dunkelheit in deinem Herzen erreichen. Das ist nicht falsch, denn die Bibel sagt uns, dass Jesus das Licht ist. In Johannes 8, Vers 12 heißt es zum Beispiel dazu, Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher, vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Jesus sagt hier, dass derjenige, der ihm nachfolgt, nicht in der Finsternis umherirrt. Und doch gibt es einige Christen, die tief in ihrem Inneren in solch einer Dunkelheit, in einer Finsternis gefangen sind. Sie haben diese finsteren Orte in ihrem Herzen. Orte, wie wir sie gerade eben auch mit diesen Bildern betrachtet haben. Auch ein Christ kann Einsamkeit, Armut, Depression, Hoffnungslosigkeit und Verlorenheit leiden. Machen diese Christen etwas falsch? Haben sie nicht auch Jesus als das Licht der Welt in ihrem Herzen? Ist er nicht genau auch dort, wo das Licht hinscheinen sollte? Nein, diese Christen, sie machen nichts falsch. Und ja, Christus ist als Licht der Welt auch in ihr Herz gekommen, und doch sind sie gefangen in einem finsteren Ort. Wie passt das zusammen? Wir sind und bleiben Menschen, Menschen, die auch von ihren Gefühlen gefangen genommen werden, Menschen, in denen sich Zweifel breit machen können, Zweifel, die einen manchmal das Licht Jesu nicht mehr erkennen lassen. Auch wenn es noch so hell scheinen mag. Und gerade dann, wenn andere Menschen so sehr von diesem Licht ergriffen sind, dann fühlen wir uns manchmal vielleicht sogar noch weiter in diese Finsternis, in diese Dunkelheit hineingetrieben. An einem Ort, an dem wir vielleicht sogar meinen, dass dort das Licht Jesu nie hineingelangt. Gerade Zweifel sind es, die mit zu den trickreichsten Waffen der Finsternis mitgehören. Denn Zweifel, sie rauben Hoffnung, Vertrauen oder sogar den Glauben. Zweifel sind es auch, die uns bei einem Blick in der Bibel an vielen prägnanten Orten begegnen. Zweifel haben Eva verführt dazu, von dem Verbotenen zu essen. Da hat nur diese eine Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben, ausgereicht. Zweifel an Gott waren es, die der Teufel auch bei Hiob hervorrufen wollte. Mit all den Versuchungen, die Hiob erleiden musste, wollte der Teufel Zweifel in seinem Herzen sehen. Ist es nicht besser zu sterben und darin Erlösung zu finden, als an Gott festzuhalten? So diese verzweifelte Frage. Zweifel waren es auch, die Judas Iskariot zum Verrat an Jesus Christus verführt haben. Ist dieser Jesus wirklich der Messias, der Retter Israels? Gerade weil Zweifel sich hier breit gemacht haben, ist die Finsternis nicht fern. Zweifel sind aber nicht der einzige Grund, warum manche Menschen sich wie gefangen an einem finsteren Ort fühlen. Dafür kann es ganz viele Gründe geben. Diese sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, auch hier kann man sagen, Jesus kann all diese Gründe aus dem Weg räumen. Ja, Amen. Das kann er und das macht er. Er kann auch jede Krankheit heilen und von allen Bindungen lösen. Und doch, so zeigt uns das Neue Testament ein Bild von Jesus, der heilend umhergezogen ist, der Menschen befreit hat von ihren Bindungen. Und trotz alledem lesen wir im Neuen Testament gerade einmal von circa 30 Heilungen durch Jesus. Gerade auch zu der Zeit Jesu sind eben nicht alle Menschen von ihren Krankheiten geheilt worden, obwohl Jesus davon heilen konnte. Die Frage nach dem, warum ist das so, kann nicht beantwortet werden. Sie braucht auch nicht gestellt werden, denn sie führt letztlich nur dazu, dass man noch mehr Zweifel hat, dass sich Zweifel noch weiter ausbreiten. Manche Dinge müssen akzeptiert werden, auch wenn man unzufrieden damit ist. Und doch ist Jesus auch hier das Licht der Welt, mitten in der Finsternis. Ich möchte nochmal auf das Thema Zweifel zurückkommen. Zweifel, die auch die Christenheit hat seit nun fast 2000 Jahren. Denn gerade auch das ist etwas, was uns in einem Text begegnet, den wir gleich noch betrachten wollen. Zweifel, die die Christenheit immer wieder neu in die Finsternis locken wollen. Seit der Himmelfahrt Jesu warten die Christen auf die versprochene Rückkehr von Jesus Christus. Die Jünger und die ersten Christen hatten erwartet, dass Christus zu ihren Lebzeiten wieder zurückkommen wird. Und doch warten wir auch heute noch auf die Wiederkunft Jesu. Schon in der ersten Gemeinde hatten sich dabei dann die Leute die Frage gestellt, kommt Jesus denn überhaupt wieder? War das vielleicht sogar alles eine Riesenlüge? Der Predigttext aus 2. Petrus 1, Vers 16 bis 21 nimmt diese Zweifel auf und versucht, ihnen entgegenzutreten. Ich lese den Text aus 2. Petrus 1, Vers 16 bis 21. Dort heißt es: Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Größe gesehen. Von Gott, dem Vater, empfing er seine Ehre und Herrlichkeit. Aus der majestätischen Herrlichkeit Gottes kam eine Stimme zu ihm, die sagte: Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. So gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr tut gut darin, dass ihr darauf achtet. Denn diese Worte, sie sind wie ein Licht, das an einem finsteren Ort brennt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Ihr sollt vor allem wissen, kein prophetisches Wort aus der Heiligen Schrift lässt eine eigenmächtige Deutung zu. Denn keines dieser Worte wurde jemals verkündet, weil es ein Mensch so gewollt hätte. Vielmehr waren es Menschen vom Geist Gottes, die ergriffen wurden und haben im Auftrag des Geistes Gottes geredet. Bei dieser Betrachtung des Textes fällt auf, da ist es wieder. Dieses Licht, das an einem finsteren Ort brennt. Was hat es damit auf sich? Wie bereits erwähnt, haben sich in der Gemeinde Zweifel breit gemacht. Kommt Jesus überhaupt wieder? Ist er wirklich Gottes Sohn? Zweifel, die sich wie Finsternis ausbreiten und das Licht zu ersticken drohen. Petrus sagt, er hat es der Gemeinde angekündigt, dass Jesus wiederkommt. Doch erlebt hat die Gemeinde es noch nicht. Das, was Petrus hier angekündigt hat, lässt auf sich warten. Und hätte die Gemeinde damals gewusst, dass auch wir heute noch darauf warten, auf die Wiederkunft, auf die Erfüllung dieser Ankündigung, dann, glaube ich, hätten ihre Zweifel sicherlich noch mehr Bestärkung gefunden. Zweifel, wie wir sie vielleicht auch einmal haben. Ja, was ist denn überhaupt dran an unserem Glauben, an meinem Glauben? Ist es überhaupt sinnvoll, so etwas wie Glauben an Jesus Christus zu haben? Gerade auch in unserer heutigen Zeit, in der wir doch viele andere Erklärungsversuche für alles Mögliche finden, brauchen wir da überhaupt noch Gott? Etwas, was uns gebildeten Menschen vielleicht vorkommen mag wie eine ausgeklügelte, gar erfundene Geschichte. Petrus schreibt hier, dass das, was der Glaube verkündigt, eben keine ausgeklügelte, keine erfundene Geschichte ist. Er, Petrus, weiß davon zu berichten. Er weiß, was er erlebt hat. Er, der ein Zeuge Jesus ist, erinnert sich noch ganz genau an die Begebenheit auf diesem einen Berg. Zusammen mit den anderen Jüngern, Johannes und Jakobus, sie sind mit Jesus zu viert insgesamt auf diesen Berg gestiegen. Dort auf diesem Berg haben sie gesehen und gehört, dass dieser Jesus Gottes Sohn ist. Er ist wirklich der Christus. Das weiß Petrus mit Bestimmtheit zu berichten. Er verlässt sich dabei aber auch nicht auf das, was er erlebt hat, sondern auf das, was ihm gesagt wurde von Gott selbst. Denn diese Jünger, sie waren mitten in der Herrlichkeit Gottes, so wie es berichtet wird, und haben die Stimme Gottes gehört, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Es ist kein Verlassen auf irgendeine erfundene Geschichte, denn Petrus weiß, wovon er spricht. Ja, könnte man sagen, Petrus, er hat es erlebt. Auch Johannes und Jakobus, sie waren dabei und auch der Rest der 12 Jünger, sie wissen einiges von dem zu berichten, was Jesus auf dieser Welt getan hat. Aber gerade auch die Gemeinde, an die Petrus hier schreibt, sie waren eben nicht mit dabei. Auch wir heute, fast 2000 Jahre später, waren nicht dabei. Wir können uns nur auf das verlassen, was uns von anderen berichtet wurde, was uns in diesem Fall von Petrus berichtet wird. Wir sind herausgefordert, ihnen zu glauben, dass ihr Zeugnis wahr ist. Und auch das ist wieder so ein Punkt, an dem die Zweifel ansetzen können. Glauben wir jemanden, dass Jesus Gottes Sohn ist? Auch wenn dieser jemand mit seiner ersten Behauptung der Wiederkunft Jesu bisher Unrecht hatte? Sind hier Zweifel nicht vorprogrammiert? Petrus verweist bei all dem auf die prophetischen Worte aus der Heiligen Schrift. Mit Vehemenz vertritt er die Ansicht, dass diese prophetischen Worte zwar von Menschen gesprochen wurden, doch ihr Ursprung, der liegt bei Gott. Gerade die prophetischen Worte, sie wurden nicht verkündet, weil ein Mensch es so gewollt hätte. Denn dann könnte man tatsächlich an ihrem Wahrheitsanspruch zweifeln. Dann wäre sicherlich eigenmächtige Deutungen auch zulässig. Doch die prophetischen Worte, sie haben ihren Ursprung bei Gott. Gottes Geist hat sie durch die Propheten gesprochen. Und gerade hier macht sich ein deutlicher Unterschied bemerkbar. Nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort wurde verkündet. Ein Wort, das wahr ist, weil Gott nicht lügt. Und doch auch Prophetien, die über viele Jahrhunderte auf ihre Erfüllung warten mussten. Aber sie haben sich erfüllt, denn das Wort Gottes ist von einer ganz anderen Qualität als unsere menschlichen Worte. Wenn wir sagen würden, was morgen ist, dann würden wir aus unserer Unwissenheit reden. Vielleicht können wir uns heutzutage vieles über wissenschaftliche Methoden herleiten. Also ein Wetterbericht zum Beispiel, der ist halbwegs exakt. Nur kann er eben auch total falsch sein. Und wenn wir von der Prognose bezüglich der Corona-Pandemie reden würden, dann müssten wir zugeben, dass das alles ein Fischen im Trüben ist. Wir wissen eben nicht, was sein wird. Bei Gott ist das anders. Er, der der Ursprung und das Ziel von allem ist, weiß, wovon er spricht. Und so ist das auch, was Petrus uns hier sagt. Es ist nicht einfach nur einem menschlichen Kopf, einem Denken des Menschen entsprungen. Es war Gott selbst, der über Jesus gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und es war Jesus Christus, dieser Sohn Gottes, der selbst gesagt hat, dass er wiederkommt. Nicht Petrus hat gesagt, Jesus kommt wieder, sondern Jesus Christus hat gesagt, ich komme wieder. Prophetische Worte, die ihren Ursprung in Gott selbst haben und dadurch eben auch für uns zu einem Licht an einem finsteren Ort werden. Ein Ort, an dem sich Zweifel breit machen wollen. Ja, Zweifel breiten sich so unaufhaltsam aus wie Finsternis. Und doch werden diese Zweifel an dem Licht des Wortes Gottes in ihre Schranken gewiesen. Es heißt hier nicht, dass die Finsternis oder die Zweifel nicht mehr da sind, aber doch können sie gegenüber diesem Licht nicht bestehen. Die Finsternis ist weiter eine Realität, doch das Licht, es erfüllt uns mit einer anderen Realität. So bete ich, dass auch unsere Zweifel, unsere finsteren Orte, in denen wir manchmal feststecken, mit diesem Licht Gottes erfüllt werden. Und was auch immer gerade in deinem Leben an Zweifeln an der Wahrheit Gottes hervorruft, mögest du Glauben finden in unserem Herrn und Erlöser. Und das auch mitten in der Finsternis. Denn gerade mitten in dieser Finsternis möchte dieses Licht hineinkommen. Dieses Licht Jesus Christus. Und doch kann das auch manchmal bedeuten, dass die Finsternis nicht geht. Dass diese finsteren Orte, wie wir sie eben in diesen Bildern betrachtet hatten, mit Alleinsein, mit Einsamsein, mit Angst haben, mit Armut, mit Verlorensein, Depression, dass diese finsteren Orte bestehen bleiben, trotz dem Licht. Und auch hier bete ich dafür, dass du gerade mitten in dieser Finsternis Kraft von Gott erfährst, dass auch du erfahren darfst diesen Wahrheitsgehalt, gerade an dem, was wir glauben. Ich bete. Ja, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir dafür, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir hören dürfen davon, dass dein Licht mitten in diese Finsternis hineinscheint. Ja, und du siehst, wie es uns geht. Du kennst uns durch und durch. Herr, du verstehst es, an dunklen Orten zu sein. Herr, allein wenn wir daran denken, wie sich Finsternis breit gemacht hat, gerade auch zu der Stunde deines Todes am Kreuz, so dürfen wir doch wissen, ja, gerade in dieser Finsternis bist du das Licht. Gerade in dieser Finsternis hängst du als Erlöser dieser Welt am Kreuz. Herr, und manchmal hält uns die Finsternis tief gefangen. Und wir finden keinen Ausweg. Und doch bist du mitten bei uns, mitten in dieser Finsternis, lässt du uns nicht allein. Herr, wir bitten dich, dass gerade hier Zweifel ausgeräumt werden, dass gerade hier deine Gegenwart sich ausbreiten darf, wie ein Licht, das diese Finsternis vertreiben möchte. Amen.